Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum ersten Info dieser Woche auf Rabe. Heute geht es bei uns um diese Themen. Die islamophoben Beschlüsse des US-Präsidenten lösen Proteststürme aus. Derweil kommt es in Nordamerika immer häufiger zu Hassverbrechen gegen Muslime und Muslima. Und wir sprechen noch einmal über die äußerst komplexe Unternehmenssteuerreform 3, diesmal aus entwicklungspolitischer Sicht. Das heißt, wir gehen der Frage nach, warum die Schaffung von Steueroasen den Ärmsten auf diesem Planeten jährlich Hunderte von Milliarden Franken kostet. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Der Beschluss des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump, Menschen aus 7 mehrheitlich muslimischen Ländern nicht mehr einreisen zu lassen, führte zu großem Chaos. Alle Menschen mit irakischen, iranischen, jemenitischen, sudanesischen, syrischen, somalischen oder libyschen Pässen wird in den nächsten 3 Monaten die Einreise in die USA verweigert. Dass dies auch für Menschen gelte mit einem gültigen Visum, musste der Präsident später teilweise wieder revidieren. Wer einen Aufenthaltsausweis, also eine sogenannte Green Card hat, darf weiterhin einreisen. Trotzdem stecken viele Menschen an Flughäfen fest und eine neue Protestwelle hat das Land gestern erfasst. Auch von höchster Stelle hagelte es Protest an die Adresse des Weißen Hauses, zum Beispiel vom Gouverneur des Bundesstaates Washington, Jay Inslee.
This is a grossly unconstitutional and highly probable illegal act.
Das ist ein äußerst verfassungswidriger und höchst illegaler Beschluss. Es ist religiöse Diskriminierung in Reinform. Es ist nicht nur ein Angriff auf muslimische Länder, sondern es ist diskriminierend, wenn der Präsident sagt, die Muslime und Muslimas befinden sich am Boden des Fasses, die anderen Religionen sind an der Spitze. Wir haben das in über 200 Jahren US-amerikanischer Geschichte nie getan. Und nun sehen wir es an unseren Grenzübergängen. Wir tolerieren das nicht. Und hoffentlich wehren sich die Menschen an allen Flughäfen dieses Landes.
And I hope people are doing it in airports across the country.
Der Forderung von Inslee und vielen anderen folgten wiederum Tausende, womöglich Hunderttausende. An Flughäfen und auf großen Plätzen in den US-amerikanischen Städten protestierten besorgte Amerikaner und Amerikanerinnen gegen den offenen Rassismus des neuen Präsidenten.
No KKK, no fascist USA. No Trump. No KKK, no fascist USA. No Trump.
Wir wollen kein faschistisches USA, riefen einige. Und an vielen anderen Flughäfen und Plätzen tönte es so.
America is home to all, no bands, no walls. America is home to all, no bands, no walls. America is home to all, no bands, no walls.
Nicht nur besorgte Bürger, Bürgerinnen, Politiker und Politikerinnen protestierten gegen die neuen Mauern, sondern auch Chefs von großen Unternehmungen wie Starbucks, Apple, Microsoft, Tesla und vielen anderen. Gerade aufstrebende Technologiefirmen sind abhängig von gebildeten Arbeitskräften aus aller Welt. Einige Wirtschaftskenner und Kennerinnen sehen in Trumps Aktion auch einen direkten Angriff auf die neuen digitalen Unternehmen. Die Regierung von Trump besteht aus mehreren Vertretern der traditionellen kapitalistischen Elite wie der Ölindustrie und Investmentbanken wie Goldman Sachs. Inwiefern die islamophobe Haltung des neuen amerikanischen Präsidenten auch sogenannte Hate Crimes, also Hassverbrechen gegen muslimische Institutionen und Menschen fördert, kann im Moment noch nicht beurteilt werden. Es kommt in ganz Nordamerika aber vermehrt zu Gewaltausbrüchen gegen die muslimische Minderheit. Heftig traf es gestern eine Moschee in der kanadischen Quebec City. Zwei rassistische Terroristen eröffneten das Feuer auf betende Muslime und töteten mindestens 6 Personen, melden kanadische Behörden. In Texas brannte eine Moschee nieder, kurz nachdem Trump die Maßnahmen gegen muslimische Menschen veröffentlicht hatte. Ob es nur Zufall war oder Brandstiftung, ist im Moment noch nicht klar. Laut dem FBI haben Hassverbrechen gegen muslimische Amerikaner und Amerikanerinnen im letzten Jahr um 2/3 zugenommen. Wichtige Entscheidungen wurden laut internationalen Medien im Kandidatenkarussell bei den kommenden Wahlen in Frankreich und Deutschland gefällt. Die sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Parteien ziehen mit überraschenden Kandidaten ins Rennen ums französische Präsidium und um das deutsche Bundeskanzleramt. In Frankreich soll Benoît Hamon den Job von François Hollande übernehmen. Hamon gilt als äußerst links. Er will allen französischen Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen verschaffen und kämpft für die 32-Stunden-Woche. In Deutschland tritt nicht wie erwartet Sigmar Gabriel gegen Angela Merkel an, sondern der ehemalige EU-Parlamentsvorsitzende Martin Schulz. In beiden Ländern dürfte es sowieso schwierig werden, für die linken Parteien die Macht zu übernehmen oder zu bewahren. Laut Radio SRF war sich der Berner Polizeidirektor Hans-Jürg Käser nicht bewusst, wen die Migrationsbehörden im Asylprozess betreuten. Erst dank der Fernsehsendung Rundschau wurde dem umstrittenen FDP-Regierungsrat bewusst, dass der ehemalige Innenminister Gambias in einem Berner Asylheim untergebracht war. Ousmane Sonko war ein enger Vertrauter des abgewählten langjährigen Herrschers Yahya Jammeh. Ihm werden zahlreiche Verletzungen von Menschenrechten vorgeworfen. Er soll Oppositionelle zum Verschwinden gebracht haben und für tödliche Schüsse auf Demonstrierende verantwortlich sein. Letzte Woche wurde bekannt, dass Sonko in der Schweiz um Asyl angefragt hatte und einem Heim in Lies wohnte. Nach dem nicht ganz unfreiwilligen Abtreten des gambischen Herrschers Jammeh wurden sich die Berner Behörden erst der Brisanz des Falls bewusst. Gegen Sonko liegt nun eine Strafanzeige wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit vor. Zum Wetter. Der morgige Dienstag wird regnerisch, das Thermometer zeigt maximal 6 Grad. Übermorgen Mittwoch heulen nicht nur die Sirenen beim jährlichen Sirenentest, sondern es lacht auch die Sonne vom Himmel, wenn sie nicht gerade von Wolkenfeldern bedeckt wird. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 2 und 8 Grad. Auch in der zweiten Wochenhälfte bleibt es relativ warm und meist trocken.
Rabe Info.
Bevor wir uns mit der komplexen Unternehmenssteuerreform 3 beschäftigen, gibt's etwas Leichtfüßiges aus unserer Trump-Liedersammlung von rabe.ch. Ledinski mit Donald Trump makes me wanna smoke crack.
Money on my mind. money on your mind. To the boats, they're all immigrants here. And that big wall is the new frontier. Said, Donald Trump makes me wanna smoke crack. Hey! Go to Canada and never come back. Hey! Where you going? Betty Friedan. Hey! Where you going? Gore Vidal's little finger in the air. Feeling like I, little finger in the air. Feeling like I do. Feeling like I do. Feeling like I do. Feeling like I do.
Rabe Info Talk.
In zwei Wochen haben die Schweizer Stimmberechtigten die Wahl. Entweder sagen sie Nein zur Unternehmenssteuerreform 3, dann könnte die Schweiz auf einer internationalen schwarzen Liste von Steueroasen landen, mit negativen finanziellen Auswirkungen. Oder sie sagen Ja zur Reform, dann werden in den Kassen des Bundes, der Kantone und der Gemeinde tiefe Löcher klaffen. Also ebenfalls äußerst negative finanzielle Aussichten. In erster Linie hat die Steuerreform den Zweck, die Schweiz international steuerlich attraktiv zu machen für international tätige Unternehmungen. Aus entwicklungspolitischer Sicht ist das eigentlich problematisch, denn wenn global tätige Unternehmungen ihre Steuern in der Schweiz bezahlen, fehlen andernorts wichtige Steuereinnahmen. Besonders schwerwiegend ist das für arme Länder. Die entwicklungspolitische Organisation der grossen Schweizer Hilfswerke, Allianz Süd, gibt zwar weder eine Ja- noch eine Nein-Parole für die Steuerreform heraus, doch sie schaut sehr kritisch auf die Abstimmung. Ich habe den Steuer- und Finanzexperten von Allianz Süd, Dominik Gross, getroffen und wollte von ihm wissen, wäre ein Nein zur Unternehmenssteuerreform 3 wirklich so dramatisch, wie einem das die Befürwortenden aus den bürgerlichen und rechten Parteien weismachen wollen?
Ja, also wenn wir die alten Steuerprivilegien für Briefkastenfirmen, Holdings und gemischte Gesellschaften in der Schweiz nicht abschaffen würden, dann würden wir wieder auf schwarzen Listen der OECD und der EU vermutlich landen, mittelfristig. Dann wären wir tatsächlich quasi nicht kompatibel mit diesen neuen Regeln, die in den letzten Jahren auf internationaler Ebene entwickelt wurden. Da befürchten wir eigentlich nicht, dass das passieren wird, auch nicht bei einem Nein zur jetzigen Vorlage, weil im Gegensatz zu vielen Befürwortern glauben wir eigentlich nicht, dass es lange dauern würde, bis der Bundesrat wieder mit einer neuen Vorlage kommt, sondern man könnte das eigentlich ziemlich schnell, könnte man eine neue Vorlage aufgleisen, die einfach weniger Sondersteuerregime und weniger Ausfälle vielleicht dann auch bei den Kantonen auslöst und die dann mehrheitsfähig wäre an der Urne.
Die Befürworter der jetzigen Unternehmenssteuerreform sagen, gut, wir sind jetzt noch weitergegangen, wir haben gewisse Möglichkeiten geschaffen für Firmen, Steuerabzüge geltend zu machen, die es vorher nicht gab. Auf der anderen Seite ist die Schweizer Finanzwelt auch unter Druck geraten. Das Bankgeheimnis wurde mehr oder weniger abgeschafft. Die Angst, dass die Schweiz nicht mehr so interessant ist als Hauptsitz für viele grosse Konzerne, ist die begründet?
Es kann sein, dass es Abwanderung gibt, zum Beispiel bei Firmen, für die das Holding-Privilegium sehr wichtig ist. Da gibt es aber viele Firmen auch, die hier in der Schweiz eigentlich sehr wenig Arbeitsplätze haben. Das heißt, die volkswirtschaftlichen Konsequenzen von einer solchen Abwanderung von Briefkastenfirmen oder Holdinggesellschaften ohne große Aktivitäten in der Schweiz selbst wäre vermutlich volkswirtschaftlich verkraftbar. Abgesehen davon, dass ja eben diese Holdingprivilegien auch sonst überall eigentlich fallen müssen, das ist ja die Idee der neuen OECD-Standards, dass man eben hier sich gegenseitig auch nicht mehr wehtut. Für uns eigentlich dann wichtiger aus entwicklungspolitischer Sicht ist die Frage, inwiefern die neuen Sondersteuerprivilegien, die die Holding- und Briefkastenprivilegien ersetzen sollen, inwiefern die dann eben auch wieder für die Länder im globalen Süden nachteilig sind.
Sprechen wir über diesen globalen Süden, über den niemand wirklich gesprochen hat oder nur wenig gesprochen wurde in diesem ganzen Abstimmungskampf. Wenn große Konzerne hier in der Schweiz oder in einer anderen steuergünstigen Oase, wenn die ihre Gewinne hier oder dort versteuern, bedeutet das immer auch, dass wesentliche Steuereinnahmen in armen Ländern fehlen, wo eben diese Konzerne auch aktiv sind. Kann denn ein Nein jetzt zu dieser Unternehmenssteuerreform auch dazu führen, dass die globalen Konsequenzen ein bisschen überdacht werden?
Ja, das wäre zu hoffen, dass das auch eine Debatte stattfindet über die Rolle der Schweiz als globale Steueroase und was das für die Länder im Süden bedeutet. In dem Sinne würde uns da ein Nein mehr Zeit geben. Der Bundesrat müsste sich vielleicht auch überlegen, ob er in gewissen Bereichen die zum Beispiel Gewinnverschiebungen von globalen Konzernen aus Ländern des Südens in die Schweiz betrifft, ob man da mehr Transparenz schaffen will, damit wir dann auch wirklich wissen, in welchem Ausmaß diese Gewinnverschiebungen stattfinden. Es ist sehr schwer, hier an verlässliche Zahlen heranzukommen. Man kann einfach Schätzungen machen, in dem Sinne, dass man sagt, die Ausfälle in den Ländern des Südens bewegen sich pro Jahr im dreistelligen Milliardenbereich. Also es gibt eine Studie von Mitarbeitern des Internationalen Währungsfonds, die zeigt, dass 2014 213 Milliarden in den Entwicklungsländern an Steuereinnahmen verloren gingen aufgrund von Gewinnverschiebungen von Konzernen. Wie viel davon in die Schweiz floss, weiß man nicht genau. Was man sagen kann, die Schweiz hat etwa einen Anteil im Offshore-Markt global von 30%. Da gehört aber auch Steuerflucht von Privaten dazu. Also es gäbe hier eigentlich einen sehr großen Aufklärungsbedarf. Und im letzten Oktober hat der Bundesrat einen Bericht veröffentlicht zu sogenannten unlauteren Finanzflüssen aus Entwicklungsländern. Der ist aber inhaltlich sehr dünn. Über die spezifische Rolle der Schweiz in der Steuerflucht oder im allgemein im Offshore-Markt steht da sehr wenig drin, geschweige denn konkrete Zahlen.
Jetzt sind immer wieder Zahlen ans Licht gekommen, unfreiwillig. Panama Papers ist ein Thema. Es gab auch kürzlich Veröffentlichungen, die zeigen, wie Fußballspieler Steuern hinterziehen. Steigt der Druck nicht genug für eben auch den Bundesrat zu zeigen, schaut, da läuft eigentlich etwas schief. Und gleichzeitig werden dann noch die Entwicklungsgelder von der Schweiz gestrichen. Also man müsste ja nur eigentlich das Steuersystem ändern und dann bräuchte es gar keine Entwicklungsgelder mehr.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen sehr vereinfacht. Erstens kann man sagen, bisher wurde ja das Budget der Entwicklungszusammenarbeit zum Glück noch nicht groß reduziert. Das Parlament hat eigentlich bisher für eine Stabilisierung dieses Budgets gesorgt. In den letzten Jahren. Es ist absolut teilweise sogar ein bisschen gewachsen. Aber es ist natürlich, was wir immer wieder sehen, bei jeder Budgetdebatte und jeder neuen Sparrunde will man bei der Entwicklungszusammenarbeit sparen. Und neue Steuerausfälle, wie sie bei der Unternehmenssteuerreform 3 definitiv entstehen, erhöhen natürlich den Druck auf das Budget der Entwicklungszusammenarbeit. Jetzt zur Frage, wie Konzerngewinne, Verschiebungen von Konzerngewinn mit dem Entwicklungszusammenarbeitsengagement der Schweiz zusammenhängen. Das ist eine komplizierte Geschichte. Was einfach Fakt ist, ist, dass die Verluste der Entwicklungsländer im Verhältnis zu dem, was sie aus dem Norden kriegen an Entwicklungszusammenarbeit, da sind die Verluste, die sie erleiden, viel höher, also etwa 1,5-mal so hoch. Man kann jetzt deswegen nicht unbedingt sagen, dass die Entwicklungszusammenarbeit nicht mehr notwendig wäre, wenn es sozusagen zu einem fairen globalen Steuersystem käme, weil die Gelder nicht unbedingt an dieselben Orte fließen. Das heißt, es würde wohl immer noch Entwicklungsgelder brauchen, um gewisse Aufbauarbeit, Projekte in den verschiedenen Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit voranzutreiben, auch wenn es sozusagen ein faires Finanzsystem gäbe global. Aber es wäre natürlich definitiv ein Schritt zu einem egalitären Verhältnis zwischen den alten reichen Industrieländern und den neuen Schwellen- und Entwicklungsländern.
Es wird auf offizieller Seite daran gearbeitet, Steueroasen auszutrocknen, wenigstens in den letzten Jahren oder seit der Finanzkrise ist und war das ein Thema. Jetzt gibt es neue Entwicklungen, weltpolitische. Wir haben einen Brexit, also Großbritannien, das sich neu zu positionieren sucht. Wir haben einen Donald Trump, der einen starken Protektionismus der Vereinigten Staaten predigt. Was bedeutet das denn auf diese Entwicklung? Ist es schon wieder vorbei mit dem Trend, dass Steueroasen ausgetrocknet werden?
Vorbei ist es vermutlich nicht. Solange es diese Steueroasen gibt, wird es auch politische Bestrebungen geben, sie zu überwinden oder sie auszutrocknen. Aber es hilft definitiv nicht, wenn neue rechte nationalistische Regierungen an die Macht kommen, die zwar zum Beispiel den Globalisierungsgrad im Handel zurückfahren wollen, die ökonomischen Verluste, die dadurch entstehen, aber dann kompensieren möchten mit Steuersenkungen. Das sind Tendenzen, die man sowohl in Großbritannien wie auch in den USA jetzt sieht. Wenn man sich die Programme dieser neuen Regierungen anschaut, zumindest das, was davon bisher irgendwie bekannt oder klar ist, dementsprechend, wenn jetzt die USA und Großbritannien mit seinen Steueroasen auch in Übersee eine neue Runde in der Reduktion von Unternehmensbesteuerung einleiten würde, dann steigt natürlich auch der Druck diesbezüglich wieder in der EU und auch in der Schweiz. Umgekehrt kann man sagen, sind Signale wichtig, die zeigen, dass es auch irgendwo ein Ende hat. Also dass man eben zum Beispiel die Unterstützung der eigenen Bürgerinnen und Bürger verliert, wenn man es zu weit treibt mit dem Steuerwettbewerb. In diesem Sinne kann man, glaube ich, auch zum Beispiel das Votum von Evelyn Wittmer-Schlumpf, das ja starke Kontroversen ausgelöst hat, verstehen. Es geht halt darum, ein gewisses Maß einzuhalten. Da ist man mit der jetzigen Vorlage sicher eher über das Ziel hinausgegangen.
Das sagt Dominik Gross von Allianz Süd. Er arbeitet als Experte für Steuer- und Finanzpolitik bei der Entwicklungspolitischen Arbeitsgemeinschaft der grossen Schweizer Hilfswerke. Die Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform 3 findet in gut 2 Wochen statt, nämlich am übernächsten Wochenende, am 12. Februar. Mehr Hintergründe zu den kommenden Abstimmungen gibt es unter rabe.ch. Dort gibt es neben ernsthaften Auseinandersetzungen mit den politischen Vorlagen auch ein bisschen Satire.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 30. Januar, auf Rabe. Unter rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu Themen wie Trump oder die aktuelle Abstimmung. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Dienstag, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über Sirenen. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.